Jesus, du bist allein genug. Es ist heute ein besonderer Tag. Ich habe ja schon zum Eingang des Gottesdienstes gesagt, dass hier jetzt lange kein Gottesdienst stattgefunden hat und dass ich als Pastor heute hier neu anfange und meine erste Predigt hier halte. Und in der Vorbereitung habe ich mich so gefragt, mit welchen Gedanken und mit welcher Erwartung ihr wohl heute hierher gekommen seid. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich bin gespannt. Ich habe das ja auch gerade schon von Günther so ein bisschen gehört, auch seine Erwartung oder seine Spannung oder den Wunsch einfach, dass Gott hier etwas tun möchte. Und mir ist das bisher auch so oft in meinem Dienst schon passiert, dass egal, wo ich hingekommen bin und mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, dann merkt man so, dass viele Menschen so unterschiedliche Gedanken und Erwartungen und Dinge haben, die sie so beschäftigen und die sie in einen Gottesdienst hineinführen. Die Frage ist also für mich und für uns, warum sind wir eigentlich heute hier? Natürlich kann man sagen, endlich ist wieder Gottesdienst. Ne? Es war die ganze Zeit nicht, also endlich, dann muss man die Chance nutzen. Ne? Wir haben ja auch gehört, es sind sehr viele Anmeldungen gewesen, wir mussten Leuten absagen, also lieber mal dabei sein gleich von Anfang an. Oder vielleicht manchmal hörte ich auch so Sachen wie, naja, man gehört halt irgendwie zur Gemeinde, dann geht man doch zum Gottesdienst. Oder vielleicht auch, weil man denkt, naja, der Weg in der letzten Zeit nach Leer, der ist vielleicht ein bisschen weiter aus Mormerland, ne? Dann gehe ich doch lieber hier direkt um die Ecke. Oder vielleicht möchte man den neuen Pastor kennenlernen oder die, die mich von früher kennen, den alten wiedersehen, ja. Vielleicht habt ihr aber auch die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern vermisst, dass man in dieser Zeit mehr alleine ist. Oder aber, dass schwere Situationen in deinem Leben dich dazu führen, dass du Gott suchst und sagst, Gott, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Gegenwart. Es kann so vieles sein, was uns in diesen Gottesdienst geführt hat. Und all diese Gründe oder Motivationen, die führen bei einem zu einer Erwartungshaltung. Erwartung zum Beispiel, dass diese Lücke, die diese Zeit ohne Gottesdienste gerissen hat, geschlossen wird. Oder die Erwartung, dass man einen hoffentlich abwechslungsreichen oder kurzweiligen Gottesdienst hat. Oder vielleicht auch der Wunsch, dass doch alles so werden könnte, wie früher es einmal war. Oder auch einfach nur die Neugier zu gucken, wie so der neue Pastor predigt, wie der anders ist. All das kann unser Herz hierher geführt haben, und kann uns als Motivation dienen. Und keine Angst, ich bewerte jetzt nicht, was hier gut oder was schlecht ist, sondern das ist was ganz Normales, etwas Menschliches. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, treffen unterschiedliche Menschen mit ihren unterschiedlichen Erwartungen aufeinander. Jede Handlung, die wir vollführen, wird durch eine innere Motivation geführt und das ist sozusagen wie beim Auto so der Treibstoff, ja, das, was uns antreibt, das, was uns überhaupt in Bewegung bringt. Wenn dich nichts hier interessieren würde, dann wärst du nicht hier. Wenn nichts etwas in deinem Herzen auslösen würde und du etwas in dir hättest, was dich antreibt, dann wärst du heute Nachmittag nicht hier. Die Problematik ist nur, dass überall dort, wo Menschen zusammenkommen, diese Erwartungshaltung aufeinandertreffen. Vielleicht kennt ihr das, die verheiratet sind, vermutlich mal garantiert. Auch wenn man sich liebt oder schätzt, dann führt es manchmal trotzdem zu Meinungsverschiedenheiten. Obwohl man sich auch lange kennt, dann gibt es so Situationen, wo man so denkt, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder wie kommt der oder diejenige dazu, so zu reagieren? Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse oder auch manchmal Streit. Oder noch einfacher, überleg dir mal kurz in deinem Herzen, wie sieht für dich ein gemütlicher, gelungener Abend aus? Ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt aufschreiben würden, dann wird der eine vielleicht sagen, für mich ist so ein gemütlicher Abend auf der Couch und ich gucke Fußball. Und jemand anders würde vielleicht sagen, für mich ist ein gemütlicher Abend, ich setze mich hin und lese ein schönes Buch. Und jemand anders sagt, oh, ich habe so viel zu tun am Abend, gemütlich ist für mich, wenn ich abends noch mal in der Badewanne bin und danach mich ins Bett lege und schlafe. Und da merken wir all diese verschiedenen Gedanken und Motivationen und Gründe über ein und dasselbe Thema sind sehr unterschiedlich bei uns Menschen. Und mein erster Hinweis für heute ist, dass ein gutes Miteinander dort entsteht, wo Menschen sich dessen bewusst sind und sagen, ja, wir sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Und das Schönste, was Gott sich für uns vorstellt, ist, wenn wir in den Austausch gehen, wenn wir miteinander reden und uns mitteilen. Deswegen ist Sprache so wichtig. Und deswegen hat Gott, ja, diese Gemeinschaft gegeben, nicht, dass wir nicht nur alleine sind, sondern dass wir uns austauschen, uns kennenlernen und gegenseitig erkennen, wie tickt der eine, wie tickt der andere. Was ist ihm wichtig, was ist mir wichtig? Und in einem guten Miteinander geschieht dort Austausch, Verständnis und ein gemeinsamer Weg. Und das ist meine Erwartung oder mein Wunsch für uns und für auch hier meinen Dienst in dieser Gemeinde. Dass Gott dazu beiträgt durch meinen Dienst, dass das geschieht, dass wir in Austausch kommen, dass wir gegenseitig uns Wert nehmen und Wert erachten, miteinander umzugehen, uns kennenzulernen und schauen, dass wir miteinander ein gutes Auskommen haben. Ich möchte mit uns einen Text aus der Bibel lesen, den Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat. Und in diesem Text aus der Bibel, da prallen auch so unterschiedliche Erwartungshaltungen und Motivationen aufeinander. Und dieser Text macht das auch ein wenig deutlich. Ist vielleicht eher ein ungewöhnlicher Text zu dieser Jahreszeit, aber wir wollen mal reinschauen. Der steht in allen vier Evangelien, ich möchte aber ihn aus Johannes lesen, Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Ich weiß nicht, wie dieser Text in deiner Bibel überschrieben wird, Einzug in Jerusalem, in der Elberfelder. Ich habe die Predigt genannt, ganz schlicht, der König kommt. Was war hier geschehen? Es war das Passafest in Jerusalem und das war immer so ein großer Auflauf. Ne? Da kam das ganze Volk aus dem ganzen Land, alle, die irgendwie teilhaben wollten und die auf der Suche nach Gott waren, haben sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Also das heißt, Jerusalem war zu der Zeit immer brechend voll. Solche großen Menschenansammlungen sind wir in der letzten Zeit gar nicht mehr so gewöhnt. Ne? Aber vielleicht kann man sich das so ein bisschen mehr vorstellen, so wie wenn hier in Leer Gallimarkt ist, ja, oder gewesen ist früher und dort von überall die Leute herkommen. Und so war es in Jerusalem und noch viel mehr. Und dann wurde plötzlich gesprochen, Jesus ist da, Jesus kommt. Und das setzte so eine Dynamik in Gang. Warum? Weil er kurz zuvor den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Also etwas Unglaubliches, etwas, was auch polarisierend war, etwas, was ja im Gespräch gewesen ist. Und als das Volk so mitbekommen hatte und merkten, Jesus ist auf dem Weg in die Stadt und sie sind davon bewegt, dann entstand dort plötzlich diese Dynamik, geprägt von der Sehnsucht nach Veränderung. und auch von persönlicher Hilfe, die sie suchten. Weil es war ja eine Zeit, die war nicht einfach. Für die Israeliten, ja, war es schwer für das Volk Israel, besetzt von den Römern. Und sie lasen in der Bibel oder hörten immer wieder, irgendwann kommt ein Messias und eigentlich sollte alles ganz anders sein. Aber die Situation im Volk und in ihrem Leben sprach eine andere Sprache. Und dann kommt hier Jesus, sie hören von diesem Wunder, sie denken an den Messias und dann kommt so diese Erwartungshaltung in ihnen hoch und spontan fangen sie an, Zweige abzumachen, Palmwedel, ihre Kleider hinzulegen und Jesus reitet dort auf diesem Eselsfüllen die Straße entlang und sie rufen Hosanna, der König kommt. Und das war so, wie man früher die Könige so triumphal einziehen ließ. Natürlich gingen die dann zu ihrem Palast und nicht zum Tempel wie Jesus. Aber damit drückten die Menschen aus, dass sie dort jemanden sahen, wo sie dachten, der ist der, auf den wir gewartet haben. Der ist der, den wir jetzt endlich all unsere Probleme hinlegen können und er wird es lösen. Vielleicht ein bisschen wie gerade auch in Amerika, wo jetzt die Leute endlich froh sind, die Wahl ist hoffentlich entschieden und jetzt ist endlich ein neuer da und dann kann es doch nur besser gehen. Erwartungen prallen aufeinander. Jesus, der den Toten auferweckt hat, den Lazarus, der all diese Wunder getan hatte, der muss doch jetzt endlich mein Leben so viel besser machen. Und dann beginnen so diese Träume. Kennt ihr das manchmal, wenn ihr euch so eine Geschichte so weiterdenkt und so überlegt, ja, auch über euer eigenes Leben und du dir die Zukunft ausmalst, wie es sein wird? Ja, da kommt jetzt der Jesus, der wird König und er wird jetzt sein Reich aufrichten und dann wird es besser werden, gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial und auch politisch. Der wird garantiert die Römer wegfegen. Ja, darauf haben wir doch gewartet. Was soll er denn sonst auch tun? Und er wird vielleicht endlich die Streitereien dieser geistlichen Elite klären. Ja, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Zeloten, all diese Gruppierungen, die miteinander stritten. Und das Volk davor stand und sagte so, Mensch, einigt euch doch mal. Ja, es soll doch das Friedensreich sein. Und sie dachten, da kommt Jesus und ab jetzt kommt der Himmel auf Erden. Und dann wird doch Jesus auch dafür sorgen, dass Israel wieder eine politische Größe wird. Dass wir nicht so ein kleines Völklein sind. Und so rufen sie mit Begeisterung, Hosianna, der König Israels. Vielleicht waren das so die Träume des Volkes und die Erwartungen. Die Erwartungen der Pharisäer waren ganz anders. Bei dem lief so ein anderer Film ab. Sie als Beschützer des wahren Glaubens. Und dieser Jesus, der war doch eine Gefahr für die Ordnung. Und für alles, was schon immer so gewesen ist und für den Glauben an Gott, der brachte so alles durcheinander und sie waren doch die Experten. Und dann merken sie so, unser Einfluss schwindet und unsere Pläne scheitern. Wir wollten doch Jesus irgendwie einschüchtern, wir wollten ihn doch unter Kontrolle bringen. Wir wollten doch das ganz anders haben. Und so merken sie und sagen selber, dass ihr Handeln wirkungslos ist. Sie sagen hier, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Und dann stellen sie ernüchtert fest, die Welt ist ihm nachgegangen. Und das ist schon erstaunlich. Ne? Er war ja in Jerusalem, das Volk lief ihm nach. Und sie sagen hier, die Welt ist ihm nachgelaufen. Das ist eigentlich schon prophetisch. Auf Jesus, dass er nicht nur zu Israel kam, sondern dass hier etwas geschieht, was in der ganzen Welt Bedeutung haben wird. Aber ihre Motivation war, das zu verhindern. Und dann sind da noch die Jünger. Und da heißt es, die verstanden erstmal gar nichts. Erst später, so im Nachhinein, heißt es, da erinnerten wir uns, da verstanden wir uns, was dort eigentlich passiert und was Jesus getan hatte. Das finde ich immer wieder tröstlich, wenn ich so in Situationen in meinem Leben bin, wo ich denke, boah, das überfordert mich, das ist irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Vielleicht geht's dir auch manchmal so, ist nicht schlimm. Den Jüngern ging das häufig so und das ist für Jesus überhaupt kein Hindernis. Das Spannende hier an dieser Geschichte oder an dieser Begebenheit ist aber, dass jeder seine Erwartungshaltung so auf Jesus hinauf projizierte. Und wir alle wissen heute natürlich, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und diesen Plan, den Jesus hier ausgeführt hat, den er schon zu diesem Moment kommen sah und wo er wusste, dass er sich gerade auf dem Weg zum Kreuz befindet, er wusste, das passt so gar nicht in das, was die Menschen sich gerade wünschen. Er kannte den Weg Gottes, seinen Heilsplan. Er wusste, dass der Verrat folgen würde, dass der Tod am Kreuz folgen würde und die Auferstehung. Weil das der Plan Gottes war. Das war das, was Gott sich vorgenommen hatte. Und danach prallen diese Erwartungshaltungen aufeinander. Und Jesus musste als erstes Mal die Menschen enttäuschen. Eine Enttäuschung. Warum? Weil die Menschen einer Täuschung unterlagen. Weil sie sich getäuscht hatten in dem, was ihr Plan war und was sie Gott so als Plan unterjubeln wollten und sagen, Mensch, so muss das doch sein in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist das so, ich habe oft gute Pläne und ich lege die oft Gott vor und denke so, Gott, mach das doch so. Das ist doch genial, wie ich mir das überlegt habe. Da wären doch alle glücklich, also mindestens mal ich. Und wenn es dann anders läuft, dann schmerzt das, wenn das eigene Bild zerstört wird, die eigene Erwartung. Und je nachdem, worum es sich dreht, kann man damit manchmal ganz schön zu knabbern haben. Und so dauerte es dort ja auch nicht lange. Eben haben sie noch gerufen, Hosianna, der König kommt, und alles war super. Und kurze Zeit später, was hat die Volksmenge gerufen? Kreuzige ihn. Weil Jesus nicht das hielt, was sie sich von ihm versprochen hatten. Weil er nicht das tat, was sie sich ausgemalt hatten. Und ich möchte dieses Geschehen dort in Jerusalem auf uns als Gemeinde und auf unsere Situation heute auslegen. Weil in dieser Gefahr können auch du und ich stehen, wenn wir unsere Pläne schmieden, wenn wir etwas uns fest vornehmen und die Rechnung ohne Gott machen. Es ist gut, dass du Pläne in deinem Leben hast. Es ist gut, dass du Erwartungen hast. Und es ist auch gut, dass wir als Gemeinde uns Gedanken machen, wie wir Gottes Reich bauen wollen und wie wir das ausführen wollen. Weil schließlich ist es auch ein Stück unseres Lebensauftrags, dass wir unser Leben gestalten dürfen, dass Jesus schon durch Gott in der Schöpfung zu uns sagt, wir sollen diese Erde gestalten. Aber die Frage, die mich für uns heute Nachmittag beschäftigt, ist, wie reagierst du und wie reagiere ich, wenn der König kommt in deinem Leben und nicht deine Pläne erfüllt? Wenn wir merken, dass Gott andere Wege führt als das, was du favorisierst. Wenn du, wenn ich, wenn wir enttäuscht sind. Weil dann ist die zentrale Frage in unserem Leben, was ist uns wichtiger? Deine eigenen Pläne und deine eigenen Erwartungen? Oder dass du mit Gott unterwegs bist und ihm folgst, was er sich vorgenommen hat? Wie werden wir reagieren, wenn Jesus hier Stück für Stück sein Reich bauen möchte und es sich vielleicht anders gestaltet, wie du und ich es uns gedacht haben? Wenn Situationen, Menschen oder auch die Gemeinde sich anders entwickelt, was dann? Darf ich dich das gleich zu Beginn fragen? Warum frage ich das? Weil ich erlebt habe in meinem Leben, dass überall da, wo Menschen sind, das sehr wahrscheinlich ist, dass Dinge sich entwickeln, wie man es sich nicht gedacht hat. Und oft sind gar nicht mal immer nur andere Menschen schuld. Wir suchen ja meistens nach einem Schuldigen und sagen, ja, das ist ja auch der, hat das und das gemacht. Nein, sondern weil Gott oftmals andere Pläne hat, als wir uns überhaupt vorstellen können. In seinem Wort in Jesaja 55, 8, Vers 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher als die Erde ist, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist ganz normal, weil keiner von uns Gott ist. Und keiner von uns diesen genialen Plan, wie damals bei der Kreuzigung, uns heute natürlich im Rückblick bewusst ist, aber vorher konnte ihn sich keiner vorstellen. Noch nicht mal die Jünger, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, noch nicht mal die Pharisäer, die sich Tag ein, Tag aus mit seinem Wort beschäftigten, haben das kommen sehen, was Gott tat. Und auch ich als Christ und als Gotteskind habe in meinem Leben erlebt, dass auch wenn ich mich mit Gott beschäftige und wenn ich ihn suche und ich ihm nachfolge, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich plötzlich ins Stocken gerate und denke, hä? Warum? Was soll das? Und das birgt die Gefahr, wenn du zu sehr an deinem starren Bild festhältst, wie du denkst, wie etwas zu laufen hast, dass du mit Gott ein Problem bekommst. Schaut mal, alle hatten dort ihre Gründe für ihr Handeln. Und jeder dachte, das wäre gut. Und dennoch war Gottes Weg ganz anders. Die Pharisäer dachten, Mann, wir machen das Beste, wir beschützen Gottes Wort und wir beschützen das Volk. Und sie haben Gott verloren. Und ich möchte uns heute Nachmittag dazu ermutigen und dazu werben, dass wir Gott Raum geben, dass er sein Reich bauen kann. Dass Jesus seine Vorstellungen verwirklichen kann hier in dieser Gemeinde und auch in deinem und meinem Leben. Ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam und du ganz persönlich Gott vertraust und dass du sich seinen Wegen öffnest. Weil wenn du hier bist, um deine Pläne und Gedanken umzusetzen und deine Erwartungen oder dein Leben selbst zu verwirklichen, dann kann das dazu führen, dass du dich damit unbewusst Gott in den Weg stellst. Ich höre oft, dass Menschen sagen, das ist meine Gemeinde. Und das finde ich eigentlich gut. Aber ich habe manchmal erlebt, dass dieses, das ist meine Gemeinde, etwas anderes bedeutete, als ich darunter verstand, nämlich mein geistliches Zuhause, wo ich Gott begegne, sondern manchmal dieses Meine so groß geschrieben wurde, dass es ein Besitzanspruch ist. Ein Selbstverwirklichungsplatz, wo man selber sich in den Mittelpunkt stellt. Und wenn das in unserem Herzen so ist, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir wie Pharisäer sind, die plötzlich meinen zu wissen, was immer richtig ist. Sie fühlten sich als Beschützer des Glaubens und behinderten das Volk am Glauben an Jesus. Sie wollten das Volk bewahren und behinderten den, der es erretten würde. Und die Tragik ist, sie haben es noch nicht mal gemerkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich in unserem Leben, dass wir Fragende vor Gott bleiben, die immer wieder zu ihm kommen und sagen, Gott, wie meinst du das? Was willst du, was geschieht? Dass wir uns nicht als Wissende hinstellen. Ich weiß nicht, wie lange du Jesus nachfolgst und wie du mit Jesus schon lange lebst. Und ich bin mit Jesus schon lange unterwegs. Und trotzdem darf und soll und wird Gott mich immer wieder überraschen. Und mein Gebet ist, dass ich Teil seines Planes bin und dass ich an seinem Reich mitbaue, weil diese Gemeinde, auch diese hier vor Ort, ist Jesu Gemeinde. Sie gehört keinem Einzelnen von uns, sie gehört ihm. Und das Schöne ist, er lädt dich und mich ein, davon Teil zu sein, dass wir mitgestalten dürfen. Und so möchte Jesus sein Reich bauen auf dieser Erde. Jesus selbst als letzten Gedanken hat im Vater unser gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn Jesus das so betet, dann glaube ich, sollten wir das auch. Ich finde es sehr faszinierend, dass Jesus sich hier unter die Hand Gottes demütigt und sich unter ihn ausrichtet. Weil eigentlich ist es ja das Reich des Sohnes. Eigentlich ist die Gemeinde seine Braut. Eigentlich ist er, der wiederkommt und dieses Reich aufrichtet. Und trotzdem betet er und sagt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Noch nicht mal Jesus, der doch eigentlich jedes Recht hätte, der die Schlüssel des Todes in der Hand hält, der den Tod besiegt hat, noch nicht mal der sagt, ich ziehe hier mein Ding durch. Nein, sondern er lebt es vor in dieser Gemeinschaft zu Gott und sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und ich suche seine Gegenwart und das, was er möchte, weil er weiß, dass darauf Segen und Verheißung liegt. Und das ist mein Wunsch, dass wir gemeinsam zu Gott kommen und einen Raum öffnen, dass er sein Reich bauen kann. Weil ich glaube, überall dort, wo wir Gott Räume in unserem Leben und in unserer Gemeinde öffnen, da will er sie füllen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als dass wenn er den Raum füllt. Weil wenn er kommt und wenn er da ist, dann ist seine Herrlichkeit da. Und wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, dann verändert seine Herrlichkeit alles. Nichts bleibt in Gottes Herrlichkeit so, wie es war, sondern es wird Auswirkungen haben. Und zwar das, was Gott sich vorgenommen hat. Guck mal, die kühnsten Träume des Volkes war, dass Jesus die Römer besiegen könnte. Weil sie nicht so weit dachten, dass Jesus die ganze Welt erretten könnte und ihr Lebensproblem mit der Schuld und ihrer Sünde lösen könnte. Und dass er den Tod seinen Schrecken nimmt und sein ewiges Reich aufbaut, in dem wir Anteil haben dürfen. Gottes Wege sind wirklich immer besser als deine und meine. Und so möchte ich schließen mit dieser Bitte, dass wir Gott vertrauen und dass wir sagen, mit Jesus zusammen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Als klar war, dass ich hier als Pastor hergehen werde, da habe ich ein Lied ein paar Tage später gehört, was mich sehr beschäftigt hat und was mich zu dieser Predigt inspiriert hat. Das Lied möchte ich euch gleich vorspielen lassen durch die Technik. Das ist von der Band DMMK und das heißt Hosianna, der König kommt. Und für mich drückt dieses Lied so diese Erwartungshaltung aus, oder dieses sich öffnen vor Gott und die Tür aufzumachen und ihm zu sagen, Herr Jesus, komm du. Und dann wünsche ich mir, dass wir ihm den Raum geben, dass das mit uns als Gemeinde und mit jedem Einzelnen von uns in unserem Leben geschieht, was er sich vorgenommen hat. Wir wollen das Lied hören und dann möchte ich noch beten.